Was uns in Athen aufgefallen ist, ein Ort voll von Götzendienst einerseits und dann aber ein Ort hoher Bildung. Wir haben diese Auseinandersetzung betrachtet mit den epikureischen und stoischen Philosophen. Wir haben dieses Meisterstück einer Rede ausführlich betrachtet, die Rede auf dem Areopag, und wir haben gesehen, wie viele verschiedene philosophische Richtungen er da mit berücksichtigt. Er nimmt Bezug auf alle möglichen Ansichten, die da in Athen verbreitet waren. Und jetzt kommen wir nach Korinth, und das bietet wieder ein etwas anderes Bild. Genau wie Athen, auch eine heidnische Stadt voll von Götzendienst. Aber der Name Korinth, das hatte einen ganz bestimmten Klang damals in der Antike, wenn man nur dieses Wort hörte. Es gibt nämlich im Altgriechischen ein Verb, das heißt Korinthiazestai. Das heißt korinthisch leben und ist gleichbedeutend mit, weiß das jemand, in sexueller Unmoral leben. Also der Name Korinth, das war schon in der ganzen antiken Welt, war das gleichbedeutend mit Unmoral. Genauso wie es ein Verb gab von einer anderen Stadt, Kretizo, das heißt kretisch leben. Und das bedeutet Lügen. Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Zitiert Paulus und sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Also, so jede Stadt hat so ihre Eigenart und ihre eigene Problematik. Und was uns eben auffällt, ist, wie flexibel der Apostel Paulus ist. Athen, da geht er auf die Situation von Athen ein. Korinth, auf ganz andere Art geht er die Arbeit hier an, wie wir noch sehen werden. Also, das Erste, was uns da mitgeteilt wird, ist eine Begegnung in Korinth mit wem? Aquila und seiner Frau Priscilla. Und wir sehen, das war so ein Ehepaar, eine Art von Asylanten. Die waren nämlich nicht von Korinth, sondern woher kamen sie? Ja, zwangsweise, nicht wahr? Der Kaiser Claudius, der Kaiser ist damit gemeint, Claudius ließ alle Juden aus Rom wegschicken. Das war seine politische Konsequenz aus einer großen Unruhe, die es unter den Juden in Rom gegeben hatte. Aus der Geschichte wissen wir, was die Ursache war. Wer weiß das?
Also die Kontroverse zwischen Christen und Juden.
Ja.
Juden, Christen und Juden.
Und Juden, genau. Also die ganze Frage, ist Jesus der Messias? Das hat in Rom derart Aufsehen erregt, derart Kontroverse gegeben und Unruhe, dass schlussendlich Claudius also alle Juden und eben auch die messianischen Juden, wie Aquila und Priscilla, wegschicken ließ. Und das Schöne ist, das ist die Nummer 1 des römischen Weltreiches, die das so getan hat. Aber wir sehen Gottes Hand bis ins kleine Detail. Das hat dazu geführt, dass dieses Ehepaar eben zwangsweise nach Korinth kommt. Aber genau zu dem Zeitpunkt, wo auch Paulus in Korinth eintraf. Und das war sehr günstig für ihn, nämlich, wieso?
Weil sie einen Beistand für ihn war.
Inwiefern?
In Römer 16, Vers 4 steht da.
Achso, du denkst an das? Ja, da schlagen wir das gerade auf. Das Ehepaar wird ja 6-mal in der Bibel namentlich genannt. Römer 16. Lies. Vers 3, liest du?
Ja, grüße Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christo Jesu, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein danke, sondern auch allen Versammlungen der Nationen. und die Versammlung in ihrem Hause.
Jawohl. Da sind sie jetzt. Wo wohnen sie da? Gemäß Römerbrief. In Rom. Die sind später wieder nach Rom zurück. Und haben in ihrem Haus was gehabt? Versammlung. Hatten ein Versammlungslokal in ihrem Haus. Also so wie bei Ungers, nicht? Und wenn wir schon bei dieser Stelle sind, wie nennt er die Frau?
Priska.
Ja, nicht Priscilla, aber es ist die gleiche. Priscilla ist, was ist der Unterschied zwischen Priska und Priscilla?
Verkleinerungsform.
Ja, genau.
Ich habe es nicht verstanden.
Priscilla ist die Verkleinerungsform von Priska. Beides heißt alt oder ehrwürdig, so. Priscilla ist die Verkleinerungsform. Und Paulus, wenn er Priscilla grüßt, nennt er sie nie Priscilla, sondern immer Priska. Eigentümlich. So eine gewisse diskrete Distanz, die er damit zum Ausdruck bringt. Also die haben sich so eingesetzt für den Apostel Paulus, sogar ihr Leben für ihn eingesetzt, nach Römer 16, Vers 4. Jetzt, wie sieht das konkret aus in Korinth? Wie haben sie ihm da nützlich sein können? Nach dem Text.
Weil sie keine Handwerkswaren, also Teppichmacher.
Jawohl, Zeltmacher, ja. Das heißt eben Zeltteppiche machen. Das war ja damals so in dieser Zeit, dass Kinder diesen Beruf gelernt haben vom Vater. Und zwar so in der Zeit vom Kindergarten. Anstatt die Kinder in den Kindergarten zu schicken, haben sie da ein Handwerk gelernt. Das ist auch noch eine Variante, nicht wahr? Zu unserer Kultur. Und auch Paulus hat also dieses Handwerk gelernt. Wo ist er aufgewachsen?
Tarsus.
In Zilizien. Und Zilizien war speziell berühmt wegen dem guten Ziegenhaar, das es dort gab. Ein sehr zähes, gutes Material, aber so schwer zu verarbeiten, dass dadurch speziell in diesem Gebiet von Zilizien ein Berufsstand des Zeltmachers sich entwickelte.
Wo ist denn dieses Zilizien nach heutiger Geografie?
In der heutigen Türkei. Wer eine Karte hat, ja, ich müsste mal eine Karte mitbringen auf Hellraumfolie. Da können wir solche Dinge besser verdeutlichen. Also Tarsus ist in der Südtürkei, ganz nahe vom Mittelmeer. Gerade dort im Meerbusen zum heutigen Syrien hin, ja? Also wer eine Karte hat, kann das sehen. Bis. Das ist das Gebiet von Zilizien. Da hat er also diesen Beruf gelernt. Aquila selbst ist aus Pontus. Das ist auch eine Provinz in der heutigen Türkei. Und der Mann hat also auch dort, in der Nähe von Zilizien, dieses Handwerk gelernt. Gut, jetzt kann Paulus, weil sie das gleiche Handwerk haben, kann er bei ihnen arbeiten. Das ist sehr günstig für ihn. Er muss also nicht eine eigene Firma öffnen in Korinth, sondern kann bei Firma A und P mitarbeiten. Aber warum ist das besonders wichtig jetzt? Warum war das eine besondere Hilfe für Paulus?
Er brauchte niemanden zur Last fallen. Er brauchte kein Geld von anderen. So hat er es irgendwo beschrieben.
Zur Last fallen könnte man sagen, ja, die wären da vielleicht noch ganz froh gewesen, ihm etwas finanziell da Unterstützung zu geben.
Aber er wollte das ja nicht. Ich will lieber Tag und Nacht arbeiten, als euch zur Last fallen.
Aber von gewissen Versammlungen hat er ja Gaben bekommen und hat sich darüber. Nein, für sich selber. Zum Beispiel im Philipperbrief schreibt er, wie er sich gefreut hat, dass sie ihm wieder eine Gabe geschickt haben. Wie sollen wir das einordnen? Hat er Gaben genommen? Hat er sie gerne genommen? Hat er sie nicht genommen? Also offensichtlich hat er genommen von den Philippern mit Freuden. Aber wir sind auf der richtigen Spur.
Dass er nicht als Evangelist und Prediger nach Korinth kam, sondern als Arbeiter.
Ja.
Zum Beispiel heute in Marokko auch. Gehen die Missionare nicht als Missionar nach Marokko, gehen sie gar nicht rein, sondern sie gehen als Berufsarbeiter.
Jawohl. Aber da jetzt in Korinth hätte ja Paulus kein Problem gehabt mit der Regierung. Das gehört ja alles zur, jetzt hätte ich fast gesagt EU, nein, zum Römischen Reich. die Problematik ist nicht die gleiche jetzt wie in Marokko und eben vielen, besonders arabischen Ländern, wo man als Missionar eben praktisch nur als Zeltmacher diese Arbeit tun kann, weil man offiziell als Missionar ja nicht eingelassen würde. Aber warum mit speziell in Korinth ist das so wichtig?
Da bestand ja noch keine Versammlung.
Ja, aber bald dann schon. Das hat schnell Früchte gezeigt.
Hätte ihn gar niemand unterstützen können in Korinth.
Du meinst ganz am Anfang, ja. Aber offensichtlich hat er die ganze Zeit durch Zeltmacherarbeit geleistet.
Er wohnte doch bei einem Zeltmacher. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Nein. Ja, er wohnte zuerst bei Aquila und Priscilla. Blieb er bei ihnen, nicht? Er durfte dort wohnen in ihrem Haus. Ja, der Punkt. Oder hat's jemand?
Ja, 1. Korinther 9, wo er sagt, das ist sein Ruhm, dass er das Evangelium freiwillig verkündet.
Ja, schlagen wir mal auf, 1. Korinther 9. Ja, genau.
Und das Recht hat er nicht gebraucht, oder? Weil er...
Welche Verse schlägst du uns vor?
Ja.
Eigentlich das ganze Kapitel handelt ja von der ganzen Problematik, ja. Warum er nicht Geld genommen hat von den Korinthern. Aber vielleicht ein paar Verse daraus.
17,8.
Lies mal.
Also es geht ums Evangelium verkündigen, Vers 17. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. Wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut. Was ist nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium verkündigen, das Evangelium kostenfrei mache, sodass ich mein Recht am Evangelium nicht gebrauche.
Jawohl.
Obwohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, auf das ich so viele wie möglich gewinne.
Jawohl. Also das ganze Kapitel ist eine Verantwortung gegenüber den Korinthern, weil sie ihn in Frage gestellt haben. Oder wenigstens ein großer Teil der Versammlung hat ihn in Frage gestellt. Und man hat ihm falsche Motive unterschoben in seinem Dienst. Eben, dass er irgendwie wohl an Geld interessiert ist und so und darum seine Arbeit macht. Und ausgerechnet bei den Korinthern hatte er das Problem und konnte ihnen sagen, ich habe von euch keinen Rappen genommen. Oder kein Schickel, oder wie man dem sagen will. Ja. Ich habe nichts genommen von euch. Ich habe einfach gratis euch das Evangelium verkündigt, euch weitergeführt im Glauben. Ist das Argument, dass er irgendwelche unsauberen Motive bei seiner Arbeit hat, das konnte er völlig widerlegen. Aber das war nicht bei allen, an allen Orten so, dass er darauf geschaut hat, dass nichts, aber wirklich gar nichts genommen hat, aber bei den Korinthern. Und das Erstaunliche ist, er hat das also von Anfang an so gemacht. Er wusste ja, er konnte ja nicht im Voraus wissen, wie die Korinther, was die für Probleme dann ihm machen würden. Aber offensichtlich hat der Herr das bereits von Anfang an so geführt, dass eben diese Priscilla aus Rom weggejagt wurden, dorthin kamen, er kann bei ihnen arbeiten. So sehen wir, der Herr alles vorbereitet hat und es war genau genau das Richtige, genau das Notwendige. Und wir könnten noch weiter zurückgehen, dass überhaupt Paulus genau diesen Beruf konnte. Und das ging zurück, weit, weit zurück, bis in seine Kindheit. Und so sehen wir auch da etwas davon, wie Paulus sagt in Galater 1, dass Gott ihn abgesondert hat von Mutterleibe an. Lange schon vor der Bekehrung. Die ganze Entwicklung war schon in Gottes Händen. Ich kann den Vers noch angeben, Galater 1. Er schreibt dort, wie er sich entwickelt hat im Judentum, zugenommen hat über viele Altersgenossen in seinem Geschlecht, ein übermäßiger Eiferer. Und dann liest jemand Vers 10.
Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn...
Nein, jetzt bist du im falschen Brief. Galater 1. 1.
15. Als es aber den, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate.
Ja, bis dahin. Du hast von Mutterleibe an, wie ist es bei dir?
Bei mir steht es so.
Von Mutterleibe an auserwählt, oder was ist bei dir?
Ausgewählt.
Ausgewählt, ja. Oder in der alten Elberfelder noch abgesondert, zur Seite gestellt.
Ich bin mir
auch die
Fußnote
abgesondert. Ist das drin? Gut. Also, das ist doch schon eindrücklich. Das gibt irgendwie unserem ganzen Leben in unserem unbekehrten Zustand seinen Sinn und seinen Wert. Viele denken, das ist doch alles, das war alles nur sinnlos. Und natürlich, das Leben, das wirkliche Leben hat begonnen mit der Bekehrung. Aber wir dürfen nicht einfach verneinen, dass unsere ganze natürliche Entwicklung zuvor, das war in Gottes Händen. Und Gott hatte damals schon einen Plan, mit einem jeden von uns. Und diese ganze Entwicklung hat seine Bedeutung nach wie vor für unser Leben nach der Bekehrung und sogar für unseren Dienst für den Herrn. Das sehen wir da. Paulus hatte genau das richtige Handwerk da im richtigen Moment zur Hand, um eben diesem schwierigen Menschenschlag der Korinther gerecht zu werden.
In 2. Korinther,
ja, sag. Ja.
In 2. Korinther 11, Vers 8, da steht auch nochmal was über diesen.
Sehr gut. Ja, genau. Ganz gut. Lies gerade vor, Leo. 2. Korinther 11, Vers 8. Oder warte schon, Vers 7.
Ja. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, auf dass ihr erhöht würdet, weil ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe. Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu eurer Bedienung.
Jawohl. Eben, von anderen Versammlungen hat das genommen. Aber Korinth ausgerechnet nicht. Und das war die Problemversammlung, die an diesem Punkt eben krankte und Paulus so massiv in Frage stellte. Und genau die hatten am wenigsten das Recht, ihn in Frage zu stellen, wegen Geldsachen.
Man kann natürlich weder auf die eine noch auf die andere Seite einen Grundsatz erbleiben.
Ja, sehr gut. Also, Paulus erklärt in 1. Korinther 9, er hätte als Evangelist das Recht, vom Evangelium zu leben. Und er erklärt das ja mit vielen Argumenten. Er sagt zum Beispiel, ein Schafhirt, das ist doch normal, dass der Schafmilch trinkt von seiner Herde. Darf er profitieren davon. Und dann sagt er auch zum Beispiel, die Priester im Tempel, das ist ganz normal, dass die von diesem Dienst profitieren, die dürfen von den Schlachtopfern essen, von denen, die für die Priester bestimmt waren. Und so noch eine ganze Reihe von Beispielen bringt er aus dem allgemeinen Leben, um zu zeigen, das ist ein Prinzip, aber eben, wie Hans sagt, nicht ein unabänderliches Prinzip. Wenn es eben besser ist, den Umständen entsprechend, dann ist es gut, wie bei Paulus, gerade auf das zu verzichten. Für ihn war das Wichtigste einfach, dass sein Dienst so viel Frucht und Segen bringt wie möglich. Und wenn das mit dem Finanziellen, was ja eine heikle Sache ist, dass wenn das irgendwie ein Hindernis sein könnte, dann soll das aber kein Hindernis sein. Lieber tut er und arbeitet als Zeltmacher.
Ich hatte noch eine Frage. Bei Apostel Paulus, er war ja abgesondert von Mutterleibe an zu diesem Dienst.
Ja.
Aber ich möchte eigentlich noch viel, viel, viel weiter gehen. Er ist nicht nur abgesondert von Mutterleibe, sondern schon aus der Welt, vor Grundlegung der Welt.
Jawohl.
Dass das eigentlich schon in Gottes Plan ist, denn sonst könnte in uns ja schon auch etwas aufkommen, warum bin ich nicht abgesondert für dieses oder für jenen Dienst von Mutterleibe. Aber ich freue mich eigentlich darüber, dass wir schon vor Grundlegung der Welt auserwählt sind, dass Gott genau die Stunde wusste und ich denke auch von unserer Geburt, dass da schon alles so irgendwo schon vorgeplant war, was wir mal machen und wo uns der Herr dann erreichen würde, um auch wieder Zeugnis weiterzugeben,
ja, ja,
dass Gott wirklich jeden Menschen erreicht und ja, alle Menschen lieb hat.
Also, das ist ja dann das, was wir in Epheser 1 haben, diese Auserwählung vor Erschaffung der Welt, vor Grundlegung der Welt. Und das in Galater steht einfach speziell in Verbindung, wie Gott eben von Mutterleib an sein Leben gesteuert hat. Und darum sagt er, abgesondert von Mutterleibe an. Ist übrigens auch auf der gleichen Ebene wie das mit Jeremia. Nicht? Jeremia 1 können wir auch noch aufschlagen. Um zu zeigen, dass ist nicht auf Paulus beschränkt als Apostel, sondern da haben wir einen jungen Propheten. Jeremia 1, Verse 4 und 5. Wer liest?
Das Wort des Herrn geschah zu mir so, ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich eingesetzt.
Ja, also, überhaupt, bevor er empfangen wurde, vor der Bildung im Mutterleib, aber dann auch vor der Geburt, also in den Monaten davor, schon geheiligt zum Propheten. Gott hat das Programm für Jeremia schon gehabt. Und damit widerspricht der Herr Jeremia, der meint, er sei zu jung und nicht fähig für diese Aufgabe. Gott sagt, nein, das war schon mein Plan, schon. Ich habe dich genau so geführt und dich entwickeln lassen, auch schon im Mutterleib dich so entwickeln lassen, für diese Aufgabe. Darum, Vers 7, da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin jung. Denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und so weiter.
Gilt denn das für jeden Menschen? Könnte man ja denken, dass unser Leben vorprogrammiert ist, oder?
Ja, ist es in einem gewissen Sinn, in der Vorsehung Gottes, kann man nicht sagen, dass unser vergangenes Leben irgendwie die Summe aller Zufälle war.
Aber sondern, doch kann man sich selber entscheiden. Also es ist nicht so, dass man praktisch auf einen Weg geschoben wird und man kann nicht anders.
Nein, nein. Eben. Das ist wichtig, der Punkt. Nämlich, in gewissem Sinn geht ja das Leben des Menschen so viele Umwege hindurch, denn so viele Menschen in unserem Leben spielen eine Rolle und ihre Entscheidungen, schon was unsere Eltern für Entscheidungen gefasst haben. Aber Gott in seiner Allwissenheit und Vorkenntnis kann trotz dem Willen des Menschen, trotz den falschen Entscheidungen der Menschen, kann er einen Weg gewissermaßen vorzeichnen, und damit schlussendlich doch mit uns an sein Ziel kommen. Das ist also etwas sehr Tröstliches und schließt eben nicht die freie Willensentscheidung und die Fehler der Menschen aus. Aber mich dünkt, das ist doch ein Aspekt, der sehr mutmachend ist, um eben auch sich so zu akzeptieren, seine Begabungen oder Nichtbegabungen oder eigenartigen Begabungen, so wie wir sind, eben uns zu akzeptieren, so zu wissen, Gott hat damit einen Plan. Und wenn wir zum Beispiel das Buch der Richter studieren, welche Werkzeuge hat Gott gebraucht? Das waren so, zum Teil so eigenartige Leute. Eben einer war ein Linkshändler und darum war er besonders geeignet für eine Aufgabe. Und einer kommt mit dem Rinderschnachel, eine Frau mit dem Zeltpflock und eine andere Frau mit dem Mühlstein. Alles so ausgefallene Methoden und Voraussetzungen. Und Gott hat sie, die Menschen, genau so gebraucht, um seine Ziele zu erreichen. Hast du noch was sagen? Gut. Gehen wir weiter in Apostelgeschichte 18. Der erste Punkt der Missionsarbeit in Vers 4 beginnt womit?
Darunter redete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat.
Also das, was wir schon immer wieder gesehen haben. Wenn an einem Ort eine Synagoge war, so war das das Sprungbrett für die Missionsarbeit unter den Juden und den Heiden, die an der Synagoge interessiert waren. Denn wir haben hier nämlich Juden und Griechen, die in der Synagoge überzeugt werden. Aber wie geht Paulus da vor nach Vers 5? Was können wir aus Vers 5 entnehmen?
Er war zurückhaltend am Anfang.
Ja, inwiefern nämlich?
Also er hat wahrscheinlich Hemmungen gehabt, den Juden das so offen zu sagen. Er hat wahrscheinlich Angst gehabt ein bisschen vor den Juden.
Was wollte er nicht offen sagen?
Ja, dass eben Jesus der Christus ist.
Jawohl. Übrigens, wenn Christus steht, wenn wir jeweils einsetzen Messias, das gleichbedeutende Wort, dann wird es manchmal verständlicher, weil Christus tönt in unseren Ohren wie ein Eigenname, was es ja eigentlich nicht, in erster Linie gar nicht ist. Also Jesus, der Messias sei. Was hat er dann ihnen erzählt? Worüber hat er denn gesprochen? Wovon hat er sie überzeugt? Da hat ja gar nicht Jesus verkündigt.
Kann man da aber nicht aussehen, dass er doch, weil er gedrängt wurde, dass der Geist, dass er abgewartet hat, dass der Geist Gottes in ihm wird. Also dass er nicht rein zu fleischlichem Wissen jetzt da loslegt, sondern einfach abwartet.
Ja, also es war doch irgendwie ein Abwarten, aber er merkte, sobald jetzt da die Mitarbeiter kommen, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo man vorwärts machen muss. Aber doch das Erstaunliche ist, offensichtlich hat er nicht Jesus gepredigt, sondern was? Was hat er dann mit ihnen aus der Bibel?
Er schreibt doch in 1. Korinther, beim 2. Korinther 1, dass er nichts anderes gewusst hat als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt.
1. Korinther 2, genau. Aber hier hat er offensichtlich zuerst nicht darüber gesprochen und erst dann, als Timotheus kommt und Silas, bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias sei. Was hat er also verkündigt vorher?
Jesus als Gottes Sohn.
Oder?
Dass der Messias da war.
Oder dass er kommen soll, all diese prophetischen Stimmen.
Ja, überhaupt, wer ist der Messias nach dem Alten Testament? Einfach theoretisch, was ist der Messias nach dem Alten Testament? Und der hat natürlich bestimmt eben gezeigt, dass der Messias als ein Leidender beschrieben wird im Alten Testament. Und das war also eine wichtige Vorarbeit, um dann eben zum Schlusspunkt zu kommen und zeigen, und Jesus, der vor kurzem gekreuzigt worden ist, vor 2 Jahrzehnten, da, von da aus gesehen, das ist der Messias. Und was können wir daraus lernen? Sollen wir, oder wie sollen wir das beurteilen? War das schlecht von Paulus oder war das gut?
Da
war sicher richtig.
Wieso denkst du?
Erwarteten ja den Messias und da konnte er ihnen wohl sagen, beispielsweise, dass er da war. Vielleicht interessierten sie sich dann und hatten Fragen, ja wann war er dann da und wo war er? Und dann konnte er darauf aufbauen.
Jawohl, also das war das Vorbereiten des Terrains, des Bodens. Der musste zuerst gepflügt werden, um dann diesen guten Samen des Evangeliums einfügen zu können. Und das zeigt uns schon etwas, dass wir mit Überlegung evangelisieren sollen, dass wir die Dinge aufbauen sollen, so dass die Menschen das verstehen. Er ging also nicht einfach gewissermaßen mit der Tür ins Haus, sondern hier in Korinth, er hat an verschiedenen Orten immer wieder anders gemacht, aber hier war es das Richtige, zuerst mal diese Juden vorzubereiten, dass biblisch vom Alten Testament her gesehen es so zu sehen ist, dass der Messias einer sein sollte, der leiden würde. Und dann die Schlussfolgerung daraus, aha, und dieser Mann, der von Zehntausenden als Messias bekannt wird, heute, der ist ja gerade ein Leidender gewesen. Und dadurch bekam diese Botschaft des Evangeliums ihr ganzes Gewicht. Aber, traurig, die Reaktion in Vers 6. Also massive Ablehnung hier. Aber er kann dann sagen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein. Worauf spielt er an?
Auf das, was ich geschrien habe.
Dein Blut komme
auf. Ja, oder noch auf etwas Früheres?
Ezekiel 3.
Ja, Ezekiel 3. Schlag mir doch auf. Wenn ich zu den Gesetzlosen sage, du sollst gewisslich sterben. Ezekiel 3, Vers 18. Da geht es also darum, dass der Prophet das Volk Gottes, Israel, das jüdische Volk warnen soll. Das ist genau die Situation von Paulus, denn er spricht auch gegenüber dem jüdischen Volk. Jetzt, Vers 18.
Wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben. Du warnst ihn nicht und redest nicht um den Gesetzlosen, vor seinem Gesetzlosen Willen zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, so wird er, der Gesetzlose, wegen seiner Ungerechtigkeit sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern.
Jawohl. Aber nun hat Paulus sie gewarnt und jetzt ist eigentlich für ihn das Problem der Blutschuld, die er auf sich laden würde, wenn er nicht gesprochen hätte. Für ihn ist jetzt aufgehoben. Aber wir sehen, er musste zum Punkt kommen, ganz deutlich das Evangelium sagen. Jesus ist der Messias. Erst dann war er frei von Blutschuld. Wäre das Programm abgebrochen worden, schon vorher, vor diesem Hauptpunkt, dann hätte er noch Blutschuld an sich gehabt. Nicht? Er musste die ganze Wahrheit erklären und erst dann war er frei von Blutschuld. Übrigens, wenn wir schon bei diesem Ausdruck sind, in der Bibel wird das Problem der Blutschuld nicht nur gebraucht im Blick auf das Volk Israel, im Blick auf Ungläubige, sondern wo noch? Im Neuen Testament.
Ja, wie? Vom Blut enthalten?
Nein, wo es um Blutschuld geht, die man auf sich lädt, wenn man nicht alles erzählt.
Also Kapitel 20 von der Apostelgeschichte.
Apostelgeschichte 20, nämlich
wenn er den Gläubigen nicht die ganze Wahrheit des Wortes Gottes verkündigen würde, sagt er auch in Vers 26.
Jawohl, er spricht da zu den Ältesten von der Versammlung Ephesus, nachdem er dort einen langen Dienst getan hatte. Und jetzt, Vers 26, liest du noch.
Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Jawohl. Das sagt er aber gegenüber Gläubigen. Er sagt, wenn ich euch nicht den ganzen Ratschluss verkündigt hätte, dann hätte ich Blutschuld auf mich geladen.
Was wäre denn das konkret, Blutschuld für ihn? Also, was heißt das für ihn?
Ja, konkret, er müsste sich als schuldig betrachten, wenn Gläubige auf Irrwege kommen und weil sie eben nicht richtig belehrt wurden.
Das hat nichts zu tun mit seiner Errettung.
Nein, gar nicht. Sondern Blutschuld auf sich laden heißt schuldig sein, gewissermaßen am Tod eines anderen. Und die Erlösten nicht richtig, nicht vollständig zu belehren, das bedeutet, man macht sich schuldig, wenn sie auf Irrwege kommen und dadurch vielleicht unter das Gericht Gottes sogar kommen. Als Gläubige, nicht in diesem Leben. Es geht ja nicht um die ewige Errettung. Kinder Gottes sind errettet für ewig. Aber es geht um die Verantwortung. Und das zeigt uns schon einen wesentlichen Punkt, wie verantwortlich sind gerade solche, die biblische Lehre weiter einen besonderen Auftrag haben. Wir haben ja alle einen Auftrag, das Wort Gottes weiterzugeben, aber einen speziellen Auftrag für biblische Lehre, und man da einseitig ist und nicht den ganzen Ratschluss Gottes bringt, dann macht man sich schuldig, wenn Gläubige auf ihre Wege kommen und ihrem Glauben vielleicht Schiffbruch erleiden oder Fehlentwicklungen im geistlichen Leben durchmachen. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich.
Betrifft es dann diejenigen, die wo dann mal im Reich der Himmel gering geachtet werden?
Ja, der Herr spricht ja über solche, die eben Abstriche machen beim Wort Gottes. Genau, das wäre auf der gleichen Linie, aber weniger scharf ausgedrückt als wie hier. Und wenn man denkt, allgemein so unter den wahren Erlösten weltweit, wie viele Irrtümer und falsche Bewegungen gibt es, und man fragt sich, wie kommen Kinder Gottes da hinein? Aber das ist nicht einfach so, dass jeder Einzelne die volle Verantwortung trägt, aber ganz besonders solche, die eine führende Rolle haben und eben viele auch verführen. Und die machen sich schuldig gewissermaßen an Fehlentwicklungen oder auch Abstürzen von Gläubigen im Glaubensleben. Also, was ich für mich nehme aus Apostelgeschichte 20, Vers 26 und 27, es ist so wichtig, dass die Verkündigung ausgeglichen, vollständig ist und dass man sich nicht irgendwie in Steckenpferden verliert. Gut, ich meine, jeder einzelne Verkündiger hat ja immer die Gefahr, einseitig zu sein. Oder die Gefahr, nein, es ist ja eigentlich so, dass er schwerlich vollständig ist. Aber die Brüder, die im Allgemeinen zusammen, müssen sich so ergänzen, dass die Lehre vollständig wird. Sonst eben gibt es Blutschuld. Das nur eben in Verbindung mit Kapitel 18, Vers 6. Erst jetzt ist Paulus rein. Es heißt da in Vers 6, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Wirft das nicht eine Frage auf, dieser Satz?
War doch bei den Nationen.
Ja, schon vielmal. Wie versteht ihr das?
Ja, er hat sich ja immer in die Synagoge begeben.
Ja, aber wenn man denkt, er war auf dem Areopag, er war in all den Orten, wo er predigte, hat den Heiden auch gepredigt, den Nationen.
Aber die Juden Sünden sind ihm trotzdem immer besonders am Herzen gelegen.
Und nachher nicht mehr? Das Problem ist nur, wo man das Komma setzt.
Also er geht rein zu den Nationen.
Oder hat niemand eine andere Übersetzung? Wie heißt es bei dir, Herbert? 6 am Schluss. 18, Vers 6 am Schluss. Ich bin rein.
Von nun an gehe ich zu den Heiden.
Nein. Von nun an. Und jetzt dann werde ich zu den Nationen gehen.
Ach so, ja, das ist das Gleiche. Man kann übersetzen, von nun an bin ich rein. Ich gehe zu den Nationen. Dann trifft es den Sinn doch besser. Von jetzt an ist er rein, weil er alles gesagt hat. Eben rein von Blutschuld. Und er sagt, nun, ich gehe zu den Nationen. Das ist mein Auftrag, wenn ihr eben als Juden ablehnt, dann gehe ich zu den Nationen. Und von da an hat dann das große Werk sich ausgeweitet unter den Heiden in Korinth. In Korinth. Schauen wir nämlich weiter. Er geht dann.
Und er ging von dort fort und kam ins Haus eines Gottenfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.
Aha, jetzt kommen die viele Korinther zum Glauben. Und der Herr sagt in Vers 9, das Werk geht noch weiter.
Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.
Jawohl. Der Herr sagt, schau, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und speziell unter den Heiden. Und darum sehen wir im 1. Korintherbrief, die Probleme, die die Gläubigen haben, das sind ganz besonders Probleme von Heidenchristen und weniger von Judenchristen. Aber es gab auch Juden, wir haben gesehen, wie da speziell Crispus erwähnt wird, der Synagogenvorsteher. Seine ganze Familie wurde gläubig. Aber der große Teil der Gläubigen in Korinth, das waren nun eben Heiden. Und was so schön ist hier in Vers 10, dass der Herr, bevor da noch viele weit zum Glauben gekommen sind, hat er sie bereits gesehen als zu seinem Volk gehörig. Er sagt nicht, ich werde in dieser Stadt ein großes Volk haben, sondern ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist Gottes Vorsehung, die so Vorkenntnis, die so wirklich ist, dass sie bereits greifbar ist. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und eben dieser Dienst geht dann in die Tiefe. Vers 11, 1,5 Jahre lehrt er da gründlich das Wort Gottes. Sollten wir Pause machen? Hat noch jemand eine Frage, die wir dann nach der Pause gerade angehen können? Gut, also sagen wir kurz vor 20 nach fahren wir weiter.
Vielleicht die Frage, ob es heute auch noch solche Gesichte gibt.
Gut. Und vielleicht noch, ich weiß, wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, was bedeutet das, die Kleider ausschüttet?
Ja, gut. Wir fahren weiter mit Fragen, die gestellt worden sind. Reinhold, du hast gefragt wegen Träumen. Träume heute, nicht?
Nachtgesicht.
Nachtgesicht, das ist das Gleiche. Nachtgesicht ist eigentlich ein Traum. Eine Vision in der Nacht, wenn man schläft. Im Gegensatz zu einer Vision am Tag, wenn man wach ist.
Kann es das heute noch geben?
Das ist die Frage. Also, wir sehen in der Apostelgeschichte verschiedentlich, wie der Herr durch Visionen und Träume geführt hat. Wir haben ja das ein bisschen besprochen in Kapitel 16, wo das sehr im Vordergrund stand, mit dem Ruf nach Mazedonien zu gehen. Da haben wir ein bisschen das Thema angesprochen. Dieser mazedonische Mann, der im Traum gesagt hat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Wir haben dann gesehen, wie die Brüder diesen Traum miteinander besprochen haben und zum Schluss gekommen sind, das ist offensichtlich ein Traum vom Herrn und er will uns dorthin führen. Also wir sehen verschiedentlich, wie solche Führungen stattgefunden haben, aber wir finden in den Briefen im Neuen Testament keinen Aufruf, dass wir uns durch Träume und Visionen leiten lassen sollen. Also, man kann nicht irgendwie biblisch sagen, dogmatisch, das war ausschließlich nur in dieser Zeit und das kann es in späteren Zeiten nicht mehr geben. Aber wir werden auch gar nicht dazu aufgerufen, irgendwie nach Träumen und Visionen zu streben. Und was deutlich ist, in der Apostelgeschichte, da haben wir wirklich den Aufbau des Zeitalters der Versammlung Gottes, der Gemeinde und damit eine ganz spezielle Situation, wo Gott auch durch Zeichen und Wunder das Neue bestätigt hat und darum überrascht nicht, dass Gott auch eben für diese ganz entscheidenden Weggabelungen und Entscheidungen da am Anfang eben sehr auf ganz besondere Mittel zurückgegriffen hat, wie Träume. Und was ein Prinzip ist für alle Zeiten, 2. Korinther 5. Weiter Korinther 5, Vers 7. Wer liest? Bruno.
Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen.
Ja, das ist ein ganz entscheidendes Prinzip. Also wer sich leiten lassen will durch Visionen und das als das normale Führungsmittel Gottes ansieht, das ist jemand, der sagt, wir wandeln durch Schauen. Aber das Prinzip, das der Apostel Paulus hier aufstellt, ist, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Zweitens, es gibt auch Visionen, die dämonisch sind. So im Kolosserbrief. Kolosser 2, Vers 18.
Lasst euch um den Kampfpreis von niemandem bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, der auf Dinge eingeht, die er in Visionen gesehen hat, ohne Ursache aufgeblasen von dem Sinn seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst.
Jawohl. Also hier wird gewarnt vor solchen, die auf Dinge eingehen, die sie in Visionen gesehen haben. Das ist revidierte Elberfelder. In der alten steht genau das Gegenteil, nicht? Nämlich, was steht, indem er auf Dinge eingeht, die er nicht gesehen hat. Jetzt haben wir aber dafür noch eine Fußnote in der alten Elberfelder. Da nicht, also das Wörtchen nicht, in vielen Handschriften fehlt, so übersetzen andere, das, was er geschaut hat. Das heißt, das Gebiet von Gesichten betretend.
Bei mir steht mehrere alte Handschriften lesen, die er nicht gesehen hat.
Jawohl. Aber das ist also ein Problem mit den Handschriften, dass jemand entweder das Wörtchen nicht eingesetzt hat oder weggelassen hat. Und ich bin den Handschriften nachgegangen und bin zum Schluss gekommen, dass die Gewichtung der Handschriften positiv spricht, dass man nicht weglassen sollte. Nicht, man muss die Handschriften bewerten nach ihrem Alter, nach ihrer Qualität und so weiter. Und so ist das Zeugnis eigentlich stärker dafür, dass man das nicht weglässt. Es geht also doch eher um Visionen, indem er auf Dinge eingeht, die er in Visionen geschaut hat. Und weiter eitlerweise aufgeblasen. Also da hätten wir im Kolosserbrief die Problematik von falschen Visionen, die auch aus einem geistlichen Hochmut herauskommen. Aber so sehen wir, es gab da am Anfang schon beides. Es gab Visionen von Gott, es gab dämonische Visionen. Das Prinzip ist aber 2. Korinther 5, Vers 7. Wir wandeln nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Und kommt noch dazu, wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, wo Visionen gegeben wurden, dann war das nicht irgendwie, wenn man einen Bleistift verloren hat, dass man ihn wieder findet, eine Vision bekommt, sondern das waren ganz entscheidende Wegweisungen. Im Blick jetzt hier auf Weltmission oder denken wir an die Vision von Petrus, wo es darum ging, dass die Nationen, die Nichtjuden, auch zur Versammlung Gottes mit dazugehören sollen. Das sind nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern so Alltagsdinge, sondern das waren ganz entscheidende Führungen im Blick auf Weltmission und im Blick überhaupt auf das gesamte Zeitalter der Gnade von Bedeutung. Und das zeigt uns also, in der apostolischen Zeit war das da, aber auch nicht das Normale. Und nirgends im Neuen Testament und auch nicht in den Endzeitbriefen werden wir aufgerufen, eben auf Träume und Visionen speziell zu achten, sondern was uns immer wieder gesagt wird, ist das Festhalten am geschriebenen Wort Gottes. 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist ja ein Endzeitbrief. Kapitel 3, Vers 1.
Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden.
Jawohl, bis da. Und dann Vers 13.
Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden.
Jawohl. Also, böse Menschen aber und Gaukler. Gaukler, das Wort im Griechischen goes, bedeutet auch allgemein ein Wundertäter, der aber mit seinen Wundertaten die Menschen betrügt. Also ein Wundertäter im negativen Sinn. Böse Menschen aber und Wundertäter, also nicht ein Zirkusgaukler da speziell jetzt gemeint, sondern Wundertäter, werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und selber auch verführt werden. Das heißt also, für die Endzeit ist uns effektiv eine fortschreitende Entwicklung vorausgesagt von Wundertätern, die eine ganze Verführung mit sich bringen und selber auch Verführte sind.
Das sehen wir ja heute klar.
Ja, man spricht schon von der dritten Welle. Ja? Das Fortschreiten. Und jede Welle wird intensiver und noch stärker mit dem Irrtum. Das ist das Beeindruckende. Und wir haben hier also wirklich die Voraussagen für die letzten Tage auf diesem Gebiet eine Entwicklung, eine Zunahme, einen Fortschritt. Progressiv. Und... Wie?
Toronto-Segen ist,
ja,
auch so
das ist genau das.
Schreckliche Entwicklung.
Das ist, ich meine, und das wäre ja, sagen wir, vor 30 Jahren wäre das nie auf ein derartiges Echo gekommen wie heute. Da wären die Erlösten im Allgemeinen viel schockierter gewesen als heute. Aber das hängt zusammen mit diesem Fortschritt. Es braucht eine erste Welle, es braucht Anfang dieses Jahrhunderts, die sich dann in der Pfingstbewegung niedergeschlagen hat. Dann braucht es eine zweite Welle, die charismatische Bewegung in den 60er Jahren. Und erst als man so angewöhnt war an diese Dinge, war das möglich, dass so viele eine dritte Welle einfach kritiklos schlucken können. Dass Menschen in Ohnmacht fallen und Tierlaute von sich geben und schreien und lachen und die Selbstkontrolle verlieren, wobei der Heilige Geist ein Geist der Selbstbeherrschung ist. Also, dass man das überhaupt schlucken kann und vielfach jegliche Kritik als sogar Lästerung des Geistes bezeichnet, das zeigt, das ist das Froschprinzip. Ich habe das nie selber gemacht und werde es auch nie tun, aber wenn es ist schon gemacht worden. Man setzt einen Frosch in die Pfanne mit Wasser und heizt ihn auf, also das Wasser, und dann springt der Frosch nicht mehr heraus. Der wird also im Wasser verbrühen. Aber wenn man das Wasser schon ein bisschen aufgekocht hat und den Frosch hineintut, dann springt er sofort wieder heraus. Also, was man sieht, das Froschprinzip ist, man gewöhnt sich langsam, das Wasser wird immer wärmer und am Schluss ist man verbrüht darin. Und das ist das Prinzip satanischer Verführung. Das Wasser wird immer mehr angeheizt und man bleibt hocken. Man bleibt sitzen, bis es zu spät ist. Und so sehen wir also, der Satan bringt die Verführung nicht plötzlich, sondern als Evolution, als Entwicklung. Und das Ganze wird noch unterstrichen durch Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 8. Wer liest das noch?
Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit, Menschen verderbt in der Gesinnung, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens.
Ja, also Jannes und Jambres, das sind die Namen der Zauberer von 2. Mose. Dort werden die Namen nicht erwähnt, aber in der rabbinischen Literatur kennt man diese Namen von diesen Zauberern. Und die haben der Wahrheit Gottes Widerstand geleistet, indem sie Wunder Gottes kopiert haben. Das wird speziell für die letzten Tage angekündigt, dass also Kopien von göttlichen Wunderwerken gebracht werden, um damit eigentlich schlussendlich der Wahrheit Widerstand zu leisten. Und jetzt das Rettungsmittel für Erlöste in den letzten Tagen, Kapitel 3, Vers 14. Nach diesen Wundertätern, die ihm fortschreiten, heißt es:
Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben.
Ja, bis dahin. Das ist gut. Also, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Das ist kein Fortschritt. Du aber bleibe. Die Schrift entwickelt sich nicht. Die Bibel bleibt die gleiche wie eh und je. Und so haben wir hier die Statik gegenüber dieser Entwicklung in der Verführung. Aber die Statik in Neuem Testament und Altem Testament. Denn er sagt, du weißt, von wem du gelernt hast. Auf Griechisch ist das eigentlich in der Mehrzahl gemeint, von wem, im Sinn von welchen Personen. Nicht von wem, ich nur von mir, Paulus, sondern von welchen Personen, von Paulus und anderen, eben die neutestamentliche Lehre, damals noch zu einem großen Teil auch mündlich und dann immer mehr schriftlich niedergelegt haben. Zweitens, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, das ist das Alte Testament. Also bleibe in dem, was du gelernt hast und im Alten Testament. Neues Testament und Altes Testament. Wobei zu sagen ist, das ist die Statik, bleibe. Aber das Wort Gottes selbst ist dynamisch. Das muss man nicht vergessen. Das ist nicht, dass wir keine Überraschungen mehr erleben beim Bibellesen. Die tun mir so leid, die Leute, die keine Überraschungen mehr erleben. Und die entsetzt sind, wenn sie wieder neue Dinge hören aus der Bibel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Also das Wort Gottes selber ist eine unerschöpfliche Quelle, aber es gibt nichts Neues dazu. Aber darin, ich freue mich immer wieder auf die Neuentdeckungen, die Überraschungen beim Studium der Bibel. Aber darin bleiben. Und das ist der große Gegensatz gegenüber dieser fortschreitenden Verführung in der Endzeit, Vers 13. Aber eben nicht, dann müssen wir uns bemühen um göttliche Visionen und Träume, sondern die Schrift. Und kommt dazu, dass wir die Schrift abgeschlossen haben, was in dem Prozess von Apostelgeschichte eben auch noch nicht da war, die volle Offenbarung. Gut, jetzt gehen wir... Ja.
Nicht an einer Stelle, dass durch ihn das Wort Gottes vollendet ist, was noch rückständig war am Leib Christi.
Ja, du meinst Kolosser 1. Ja, Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 25. Liest du gerade?
Der Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden.
Jawohl, Fußnote bei vollenden.
Voll zu machen, auf sein Vollmaß zu bringen.
Jawohl, und das nimmt natürlich Bezug darauf, dass der Apostel Paulus einen ganz wesentlichen Teil der Offenbarungen weitergegeben hat, schriftlich, die im Alten Testament noch nicht gegeben waren. Darum haben wir auch so viele Geheimnisse in den Briefen des Apostels Paulus. Also Enthüllungen von Dingen, die alttestamentlich nicht bekannt gegeben waren. Das heißt nun aber nicht hier, dieser Vers, dass Paulus damit das letzte Bibelbuch geschrieben haben muss. Denn höchstwahrscheinlich die Offenbarung ist das letzte oder eines der letzten Bücher mit Johannes Evangelium zusammen. Aber es zeigt, dass er eben einen ganz wesentlichen Beitrag gegeben hat, um das Wort Gottes wirklich zum Abschluss zu bringen, aber auch noch andere, eben wie Johannes. Aber mit dem Neuen Testament und mit der Offenbarung ist schlussendlich diese Offenbarung vollendet, denn Johannes schreibt, wer zu diesen Dingen noch hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen in diesem Buche. Und so kommen wir wirklich zum Abschluss des Neuen Testaments. Darin sollen wir bleiben. Und uns eben an dieser frischen Quelle erlaben. Und da, von daher eben die Orientierung in der Endzeit bekommen.
Zu den Visionen habe ich noch eine Frage aus Sprüche 29. Da hat es einen Vers, der wird auch nicht überall gleich übersetzt, aber manchmal wird es so übersetzt, in Vers 18, wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zügellos.
Sag noch die Stelle.
Sprüche 29, Vers 18.
Ja.
Also wenn kein Gesicht oder andere Übersetzungen haben, wenn kein Gericht da ist, wird ein Volk zügellos. Aber glückselig ist es, wenn es das Gesetz beobachtet. Wie muss man so einen Vers dann einordnen?
Moment.
Bei mir steht, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert dein Volk, aber wohin, wenn es das Gesetz beachtet? Fußnote zu, kein Gesicht, keine Vision.
Ja, also natürlich wichtig ist, die Stelle selber ist geschrieben worden, als die Offenbarung des Wortes Gottes noch bei weitem nicht vollendet war. Und so war es also nötig, noch mehr Visionen und Offenbarungen von Gott. Jetzt die Situation, wenn das Wort Gottes abgeschlossen ist, was sollen wir mit dem Vers jetzt machen? Aber jetzt können wir aus dem Vollen schöpfen und in dem Sinn brauchen wir Visionen in jeder Generation neu, im Sinn von Neuausrichtungen, von Perspektiven, die uns aber nicht ein Traum, sondern nun die Bibel eröffnet. Und das ist tatsächlich so, wenn eine Generation, ich spreche von dem Volk Gottes, keine Zukunftsaussichten und Pläne mehr hat, dann geht sie unter. Da geht sie unter. Also das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir irgendwie dass wir Ziele haben müssen, persönlich und auch gemeinsam als örtliche Gemeinde oder Versammlung. Und wenn diese Ziele nicht da sind, dann wird alles zügellos. Echt.
In der Scofield-Bibel habe ich eine Anmerkung zu Sprüche 29, Vers 18. Da steht das hebräische Wort, das übersetzt wird, Weissagung, also in Klammer Vision, ist nicht das gewöhnliche Wort für etwas, das gesehen wurde. Vielmehr bezeichnet es eine Offenbarung von Gott her, also eine Vision, wie sie den Propheten gegeben wurde.
Ja, es ist also das Wort, das gebraucht wird bei den Propheten. Zum Beispiel das Gesicht von Jesaja, das ist genau das gleiche Wort Chazon. Das kommt von dem Verb sehen, Chaza. Also es ist schon das Wort für eine Vision, die ein Prophet schaut. Aber mit dem abgeschlossenen Wort haben wir gewissermaßen alle notwendigen Visionen, um in jeder Generation neu daraus zu schöpfen und Perspektiven aufzuzeigen, sodass das Volk Gottes nicht zügellos zu werden braucht. Gut, jetzt hat aber noch jemand eine Frage gehabt. Hans, ja. In der Pause.
Ja, wie legen die Juden, die nicht an den Herrn Jesus glauben, zum Beispiel alttestamentliche Stellen aus wie Jesaja 53 oder Psalm 22?
Das ist ja wichtig, weil wir gesehen haben, dass Paulus aus dem Alten Testament zuerst sich unterredet hat über den Messias allgemein. Nun, es ist so, die alten Rabbiner haben Jesaja 53 einstimmig messianisch verstanden. Ein Zitat, ich glaube, ich habe das da drin. Ja. Rabbi Alshesh im 16. Jahrhundert schrieb über Jesaja 53: Unsere alten Rabbiner haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, also das geht weit zurück, nicht? Haben auf das Zeugnis der Tradition hin angenommen, dass hier die Rede vom König Messias, also vom Melech Mashiach, die Rede sei. Daraus nehmen auch wir ihnen folgend an, dass für das Subjekt dieser Weissagung David, das ist der Messias, gehalten werden müsse, wie dies offenbar ist. Deutlich, oder? Sogar im babylonischen Talmud wird Jesaja 53 messianisch ausgelegt. Und das ist ja etwas vom Verbindlichsten im orthodoxen Judentum. Und da gibt es viele rabbinische Kommentare, die legen Jesaja 53, die alten Kommentare, legen Jesaja 53 messianisch aus. Im Midrash, eine Auslegung mit der Stanchuma, wahrscheinlich aus dem 9. Jahrhundert, heißt es zu dem Vers: Siehe, mein Knecht wird klug handeln. Jesaja 52, Vers 13. Dies ist der König Messias, welcher hoch und erhöht und sehr erhaben ist, erhabener als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engel. Er wird erhoben, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Das wird ausgelegt, erhaben als Abraham, erhöht über Moses, höher als die dienenden Engeln. Das ist genau das Thema vom Hebräerbrief. Das ist unwahrscheinlich. Also, das war im Judentum eine sehr klare Sache. Aber die Interpretation ist gewechselt worden, und zwar speziell seit dem Mittelalter, durch Rabbiner wie Abrabanel und andere große Figuren aus dieser Zeit. Und heute in israelischen Schulbüchern wird diese Ansicht aus dem Mittelalter vertreten. Jesaja 53 spreche vom Volk, jüdischen Volk, das so viel leiden musste unter den Heidenvölkern. Aber dass das nicht möglich ist, geht aus Jesaja 53 selbst hervor, denn es heißt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also ist er gerade vom Volk unterschieden, kann dieser Knecht nicht das Volk Israel selbst sein. Aber das muss man wissen, also die alten Rabbiner waren klar, und wenn man mit Juden darüber spricht, da muss man sich sagen, ja, ihr habt die Interpretation geändert. Schau mal, was der Talmud sagt. Schau mal, was Al-Shesh geschrieben hat und so weiter. Einstimmig, das ist der Messias. Und die meisten Juden, die zum Glauben kommen, kommen durch Jesaja 53 zum Glauben. Das ist also ganz eindrücklich.
Ist es nicht so, dass heute der Groß der Juden sagt, das ist noch zukünftig?
Nein. Die verbreitete Auslegung ist, Jesaja 53 bezieht sich auf das Volk, das jüdische Volk, das leidet unter den Nationen. Das ist die verbreitete Ansicht. Gut. Jetzt sollten wir noch ein bisschen weiterkommen.
Leo hat noch eine Frage mit dem Kleidschütteln.
Mit dem?
Kleidausschütteln.
Ach so, ja, genau. Also Kleider ausschütteln, das macht man, wenn Dreck drauf ist, ein Staub. Und das ist das Zeichen, jetzt will ich überhaupt nichts mehr mit euch zu tun haben. Also ich, sogar der letzte Staub, der mir da in der Synagoge auf das Kleid gefallen ist, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Für mich ist die Sache erledigt.
Weil ich da gedacht habe, weil der Herr Jesus mal zu den Jüngern gesagt hat, wenn ihr irgendwo in einem Dorf oder Stadt nicht aufgenommen habt, schüttelt den Staub von euren Füßen.
Jawohl. Also ist auch der Staub, der von dieser Stadt noch anhaftet, wir wollen gar nichts mehr zu tun haben. Wir haben alles gesagt, ihr habt uns nicht angenommen. Gut. Also ein massives Zeugnis, jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Wir haben es erledigt, was wir tun mussten hier. Ja, das ist sehr deutliche Bildersprache. Jetzt ab Vers 12 sehen wir, wie die Juden, die Gegner von Paulus, die Sache vor den Prokonsul Gallion bringen. Und sie wollen die ganze Sache zu einer politischen Sache werden lassen. Vers 13, dieser überredet die Menschen, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Und Gallion interessiert sich überhaupt nicht für die Sache. Er zeigt, das ist eine rein religiöse, interne Angelegenheit, damit will ich gar nichts zu tun haben, das ist nicht von politischer Bedeutung. Und das ist eine ganz wichtige Stelle. Denn wir haben nämlich in Kapitel 16 die Sache gehabt mit Paulus in Philippi. Und man hat ja dort, die Philipper haben einen Auflauf gemacht, nachdem Paulus diesen dämonischen Geist ausgetrieben hat bei der Wahrsagerin. Und sie wollten das zu einer politischen Sache machen. Und man sagt, man warf ihm vor, Kapitel 16, Vers 21, Vers 20 und 21, wer liest?
Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen die Bräuche, die anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind.
Jawohl. Da stand also noch eine Anklage im Raum, die eigentlich noch keine Beantwortung gefunden hat von Seiten der Römer. Gott hat geantwortet mit dem Erdbeben, hat Paulus freigegeben. Aber die ganze Sache, ist das wirklich eine politische Gefahr? Das ist noch nicht beantwortet worden. Und hier, jetzt durch Gallion, wird das eigentlich klar gemacht. Das hat nichts zu tun mit der Angelegenheit des römischen Rechts. Das ist eine reine religiöse interne Angelegenheit. Damit will ich nichts zu tun haben. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, der zeigt, von römischer Seite her, das Evangelium ist nicht staatsfeindlich und ist daher eigentlich gar nicht eine Sache, die durch das römische Recht hier beantwortet werden sollte. Und dann sehen wir ab Vers 18, dass Paulus nun weggeht nach diesem Dienst von 1,5 Jahren. Und was machen Priscilla und Aquila?
Gehen mit.
Sie gehen mit. Jetzt gehen sie, nachdem sie nun sich so ein bisschen einquartiert hatten in Korinth, eingelebt hatten, sind sie bereit, schon wieder einen Wohnortswechsel zu machen. Offensichtlich hatten die beiden keine Kinder. In all den Stellen, wo sie vorkommen, noch im Römerbrief, 1. Korintherbrief, 2. Timotheus, nie werden Kinder erwähnt und wir sehen, dass sie dauernd umgezogen sind.
Verheiratete sei, wie er nicht verheiratete. Sie waren ganz frei für das Werk des Herrn.
Ja, aber in 1. Korinther 7 wird eben gesagt, wenn man nicht verheiratet ist, dann ist man so frei. Aber wenn man verheiratet ist, dann ist das nicht mehr so.
Aber die waren doch frei ganz für den Herrn.
Ja, weil sie keine Kinder hatten. Ja. Das ist die Sache. 10% aller Ehen heute haben keine Kinder. Können keine Kinder haben. Und für viele ist das ein sehr großes Problem. Aber eigentlich das Beispiel von Aquila und Priscilla kann ein Trost sein, eben um zu zeigen, dafür gibt der Herr mehr Flexibilität, um Dinge tun zu können, die Familien mit Kindern nicht so tun können. Also das ist quasi ein Trost. Ich meine, Kinder bleiben ein Segen von Gott. Das bleibt für alle Zeiten gültig. Aber mich dünkt, diese Geschichte von Priscilla und Aquila machen Mut für solche, denen der Herr einfach keine Kinder gibt. Und dass es nicht ein Fluch ist, sondern das ist, der Herr hat Pläne und möchte diese spezielle Flexibilität eben gebrauchen für seine Ziele. So können Sie also mit ihm weitergehen. Bis wohin gehen Sie mit ihm?
Nach Ephesus.
Nach Ephesus. Da sind wir also in der Türkei, von Griechenland nach Türkei umgezogen. Paulus tut hier einen Dienst in Ephesus, aber nur sehr beschränkt. Und sein Ziel ist schlussendlich nach Jerusalem zu gehen, zum Tempel, zum Fest. Er will später nach Ephesus kommen. Und das wird dann bewahrheiten, wie wir sehen.
Vers 18 noch eine Frage. Was soll das, dass er die Haare geschoren, auf den Coiffeur gegangen ist, weil er ein Gelübde erfüllen wollte? Also, wie muss man das verstehen?
Es wird nicht näher spezifiziert, bezeichnet, was dieses Gelübde war. Aber da er die Haare schneidet, klingt das so an ein Nazirea-Gelübde. Wobei das Problem besteht, der Nazirea musste zum Tempel gehen und dort das geschnittene Haar dann verbrennen. Das musste gemacht werden in der speziellen Nazirea-Kammer, die es im Frauenvorhof gab. Nazirea-Vorhof gab es. Und nun, er macht das in Kenchrea. Das könnte also hinweisen, irgendetwas Ähnliches wie ein Nazirea-Gelübde. Aber es wird nicht näher. Vierte Mose. Ja, genau. Aber die Frage ist, ob er es vielleicht geschnitten hat und das Haar dann mitgenommen hat nach Jerusalem und dort schlussendlich dann die Opfer dargebracht hat als Nazirea. Das wäre denkbar, aber man kann nicht darauf irgendwie bestehen, weil es nicht klar gesagt wird. Aber überraschend ist es doch, das tönt nicht sehr neutestamentlich, nicht sehr christlich, sondern sehr jüdisch, was er da tut. Aber wir haben gesehen, dass die messianischen Juden, die haben in dieser Zeit mit aller Natürlichkeit weiterhin das Judentum 100% oder bis 100% praktiziert. Das war kein Problem. Das Problem war nur, wenn nicht Juden beginnen wollten, jüdische Riten zu begehen, dann galt der Galaterbrief mit aller Härte und Schärfe. Aber für die messianischen Juden war es kein Problem und Paulus selber hat das getan. Er selber ist in den Tempel gegangen, er selber hat sich gereinigt nach der Vorschrift, er selber hat Kosten übernehmen wollen für Opfer, wie wir noch sehen werden, Apostelgeschichte 21, war für ihn kein Problem, denn 1. Korinther 9 galt, er wollte dem Juden ein Jude sein, damit er so viele wie möglich gewinnen würde. Aber für ihn hat es nicht die Bedeutung gehabt, dass er denkt, ja, wir müssen jetzt immer noch im Gesetz verhaftet sein. Er war vom Gesetz wirklich befreit. Aber er tat das noch weiter, um eben Mission betreiben zu können, gewinnend, glaubwürdig unter Juden.
War das nicht sehr gefährlich in Apostelgeschichte 21, Vers 24? Sollte das ja der Beweis sein, dass er wirklich noch das Gesetz hält?
Ja, wir kommen auf diese Problematik, wie ich sagen, dann noch ausführlicher. Aber nur eben in Kürze gesagt, er tat das zeugnishaft, um so viele Juden wie möglich zu gewinnen. Aber wir wollen noch den letzten Abschnitt auch noch kurz angehen.
Darf ich noch eine Frage stellen zu Vers 13? Das verstehe ich überhaupt nicht. Da ist es, dieser überredet die Leute, Gott anzubeten, dem Gesetz zuwider. Warum
ja.
War das dem Gesetz zuwider? Das war doch für einen Israeliten normal oder für einen Juden, dass sie in den Tempel gingen, um Gott anzubeten.
Ja, aber das... Ja.
Weil er die Botschaft von Jesu Christi gebracht hat.
Auch das wäre noch erträglich gewesen. Denn da hätte man... Die Christen hat man ja bezeichnet als die Sekte der Nazaräer. So wie es viele Sekten im Judentum gab. Es gab die Sekte der Sadduzäer, die Sekte der Pharisäer, es gab dann die Sekte der Essener. Es gab so viele verschiedene Gruppen und Gruppierungen, das kann man alles schlucken im Judentum. Aber das Problem war, dass diese Nazaräer, wie man sie nannte, dass die Nicht-Juden, Heiden, dazu brachten, Gott anzubeten, aber sie forderten nicht von ihnen, sie sollten zum Judentum übertreten. Und das sahen sie an als gesetzeswidrig. Hätte Paulus und all die anderen Apostel den Heiden gesagt, also feiert jetzt mit uns Passa, feiert mit uns Laubhüttenfest, lasst euch beschneiden und so weiter, das wäre kein Problem gewesen. Da wäre das Christentum akzeptiert, sie wahrscheinlich gut akzeptiert gewesen, einfach als eine Sekte, eine spezielle Richtung innerhalb des Judentums. Aber dadurch, dass sie sagten, nichts von dem, denn Gott hat die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen, Epheser 2, er hat aus beidem eines gemacht, das war skandalös. Die Zwischenwand der Umzäunung, das war ja eine Abgrenzung im Tempel. Heiden durften bis zu diesem Zaun kommen, aber nicht weiter in den eigentlichen Tempel und seine Vorhöfe gehen. Und Paulus sagt, das gilt jetzt alles heute nicht mehr. Und das war unakzeptabel. Und darum ist der Apostel Paulus verfolgt worden. Darum wollte man ihn töten. Und deshalb sagt er immer wieder, dass er wegen diesen Offenbarungen, die er bekommen hat, dass er darum ein Gefangener Jesu Christi sei. Epheser 3 und so weiter, wo er im Gefängnis ist in Rom. Und was war das? Was waren diese Enthüllungen, diese Offenbarungen? Gott hat aus beiden eines gemacht. Ein Leib aus gläubigen Juden, aus gläubigen Heiden. Das war unakzeptabel. Das war eben nach ihrer Ansicht absolut gesetzeswidrig. Und darum wollte man Paulus töten. Noch etwas?
Ich habe noch eine Frage, das nicht hier jetzt gerade im Zusammenhang steht, aber kann man sich vorstellen, dass der Apostel Paulus mit den Korinthern Abendmahl gefeiert hat, der Tod des Herrn verkündigt hat?
Ja, das wird nicht gesagt, aber das ist sehr gut anzunehmen. Er hat ihnen ja die Grundlagen des Christentums weitergegeben, von Versammlung. Wieso kommst du auf die Frage?
Ich denke, der Zustand der Korinther war doch hochbedenklich.
Wenigstens im ersten Korintherbrief.
Natürlich, ein Apostel sagt, Moment, stopp. Also dass nur so viele Dinge, die nicht in Ordnung sind, ich kann mit euch nicht das Brot brechen.
Also, ja, jetzt verstehe ich. Ja, es ist so. Im ersten Korintherbrief sehen wir, die Situation war chaotisch. In jeder Hinsicht, in dieser Versammlung. Der Korintherbrief wurde geschrieben, nachdem Paulus schon länger von Korinth weg war. Also was wir sehen, in diesen anderthalb Jahren hat er hier gepflanzt in Korinth und ist dann weggegangen. Und diese Versammlung ist eigentlich immer chaotischer geworden. Und zwar sagt er in 1. Korinther 11, dass sie zum Schlechteren zusammenkommen. Das heißt also, gewissermaßen mit jeder Versammlungszusammenkunft wurde es eigentlich immer noch schlechter. Anstatt dass es zum Besseren zusammenkommen würde. Also das Wort Gottes erwartet eigentlich, dass eine Versammlung Fortschritte macht. Und dass die einzelnen Zusammenkünfte dazu tragen, dass es ein gesamtes Wachstum und Fortschreiten gibt. Im guten Sinn. Das wäre das Normale. Korinth war also genau das Gegenteil. Degenerierung. Das heißt aber nicht, dass wir davon ausgehen müssten, dass am Anfang, da in diesen anderthalb Jahren, dass das irgendwie blühend alles in Ordnung war. Die Leute kamen ja zum großen Teil aus dem Sumpf. Da gab es also Unmengen von seelsorgerlichen Problemen. Das ist ganz klar. Aber das Prinzip galt, dass eben jeder im Selbstgericht leben muss, die Dinge fortlaufend ordnen muss und dann darf er teilnehmen am Abendmahl. Aber im 1. Korintherbrief schreibt dann Paulus, dass das Abendmahl bei ihnen derart entartet ist, dass sogar der Herr eingriff und manche sind gestorben, andere sind krank geworden.
Hat es dann überhaupt noch ein Zusammenkommen zum Namen des Herrn?
Ja, natürlich. Im 1. Korintherbrief spricht er sie ja an als die Versammlung Gottes in Korinth. Und was er tut, ist korrigieren, aufbauen. Und er hat überhaupt nicht irgendwie angedroht, jetzt passt mal auf, bald werde ich euch als Versammlung ausschließen. Oder die Nachbarversammlung wird dann bald kommen, sondern was er gesagt hat, ist korrigieren und ich werde selber wieder vorbeikommen, aufbauend. Und wir sehen also chaotische Zustände, aber das war nicht ein Aberkennen dieser Versammlung, aber ein hartes, eifriges Arbeiten, dass diese Versammlungen eben aufblühen und Fortschritte machen konnten. Und dann sehen wir im 2. Korintherbrief schon, einiges ist besser geworden, aber noch vieles, vieles war immer noch chaotisch. Und da arbeitet er weiter. Das ist Versammlungsbau. In dem Sinn hat der Apostel Paulus gesprochen von seiner Autorität im 1. Korintherbrief, die der Herr ihm gegeben hat, nicht zur Zerstörung, sondern zur Auferbauung. Und das hat er wirklich gemacht. Er hat nicht Versammlungen zerstört, sondern, auch wenn sie chaotisch waren, sondern er hat dann gearbeitet, damit sie aufgebaut werden.
Wo steht das? Nicht zur
Zerstörung. 1. Korinther.
Also 2. Korinther 13, Vers 10.
Ah, gut, Bruno. 2. Korinther 13, Vers
10.
Lies.
Deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf dass ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben hat, zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung.
Ja. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Wir wollen noch beten zusammen.